Lektion 1 der Magie: Sei immer der schlauste Kerl im Raum. Okay, ich glaube, wir müssen es halt einfach lassen, weil ich sehe in der Kamera, dass du einfach so dämlich guckst und überhaupt keine Ahnung hast. Das ist aus Die Unfassbaren, Now You See Me. Hast du mal gesehen?
Nee.
Solltest du nachholen.
Ist es sehenswert oder was?
Ja, der ist echt gut. Da gibt es einen zweiten Teil, der war nicht mehr ganz so stark, aber der erste fand ich unterhaltsam.
Okay, gut. Dann werde ich das auf meine Film-To-Do-Liste nehmen, wie jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen.
Ja, also ich würde auch einfach sagen, wir lassen diese Filmzitatennummer, weil offensichtlich ist dieses, sobald es nicht irgendwie Luke, ich bin dein Vater, haben einfach eine Null-Trefferquote und von daher gesehen, müssen wir uns überlegen, vielleicht fällt uns ja bis zum nächsten Mal ein besserer Einstieg ein. Auf jeden Fall heißen wir euch, liebe Hörerschaft, damit ganz herzlich willkommen zu Weich rein, hart raus, der Lebensfreude und genug Podcast von und mit den Wild Bakers.
Ja, war besser.
Ja, besser. Ja. So, mein Freund Johannes, ich sehe dich, wie ich gerade schon gesagt habe, durch die Kamera sitzen im Büro in Bad Friedrichshall. Und letzten Wochen haben wir uns gar nicht so viel gesehen. Kam ja Fasching auch noch dazwischen. Kurzes Feedback deinerseits. Faschingserfahrung dieses Jahr?
Du, ich muss sagen, Fasching ist ja bei uns inzwischen ein sehr planbarer Faktor. Das Einzige, was für uns dieses Jahr ein bisschen eine außergewöhnliche Situation war, dass der ortsansässige Faschingsverein sein 44. Jubiläum gefeiert hat. Und wir haben durch das, dass da eben viele Mitarbeiter von uns tätig sind, haben wir so ein Aktionsgebäck für die gebacken, was so, sagen wir mal, den Arbeitsalltag ein bisschen verändert hat. Da durften wir einiges an Narrenkappen, hieß das Ganze, zusätzlich backen. Und
was haben die gebacken? Narrenkappen?
Narrenkappen, ja.
Was sind Narrenkappen?
Also es war aus so einem Quarkteig, den man mit Backpulver lockert, war das so ein ausgestochener also wie sie im Elferrad halt so eine Mütze aufhaben. Also.
Okay. Und dann wird das gezuckert oder was?
Genau, das haben wir dann gezuckert und noch in Fettglasur abgesetzt und noch ein bisschen so bunte Nonpalais und so drauf. Ja, war die Idee von meinen faschingswütigen Mitarbeitern und da haben wir halt dann von jeder verkauften Narrenkappe einen schönen Betrag gespendet und die haben in unseren Filialen mit ihren Outfits die Dinger verkauft. Also war in Summe eine sehr, sehr runde Sache und hat entsprechend auch noch einen zusätzlichen Druck aufgebaut in der Produktion, aber hat soweit gut funktioniert. Und deswegen war das dieses Jahr für uns ein bisschen außergewöhnlich. Ansonsten selber war Fasching für mich wieder eine sehr, sehr gute Zeit, weil es auch natürlich speziell bei den Faschingsumzügen einfach ein herrliches Wetter war und wir das durchaus in Anspruch genommen haben.
Ja, du weißt ja, an mir geht das immer ziemlich vorbei, wobei ich dieses Jahr einen neuen, also bei uns heißt es ja auch nicht Fasching, sondern heißt ja Fasnet, und das ist ja auch ein ganz anderes Feiern, wie das bei euch ist. Also das ist ja schon, da trennt uns das nördlich-südlich von Stuttgart, unterscheidet ja schon diese Feierkultur. Und ja. Ich bin dieses Jahr mit hier Best Buddy Daniel sehr zufällig im Prinzip auf die Fasnet gegangen, weil man den vergangenen Montag waren wir denn nämlich, wollten wir eigentlich zum Rauchen gehen und dann gibt es in Hechingen so eine richtig alte Beiz, die heißt Alte Brauerei und da war eigentlich unser angepeiltes Ziel, um da was zu trinken und da kann man einfach gemütlich auch drin eine Zigarre rauchen und haben aber dann so viele verkleidete Leute
in Hechingen getroffen. Party.
Ja, wir haben so viele verkleidete Leute getroffen, dass wir beschlossen haben, wir fahren nochmal die Stadt hoch. Und es sind dann so vor lauter Gucke-Musikante haben wir dann quasi noch an so einer Fasnets-Party teilgenommen. Und seitdem kenne ich auch dieses Lied Wackelkontakt. War mir davor.
Ah. Ist davor vorher an dir vorbeigegangen, oder was?
Ist an mir vorbeigegangen. Und am Tag danach war ja dann der Umzug, der berühmte Umzug in Steinhilbe, den ich dann auch kurzfristig noch aufgesucht habe. Und ich habe mich auch verkleidet als Fasnets-Muffel in Zivil. Genau, aber es war doch irgendwie noch ganz witzig. Also vor allem ist ja dann doch auch das Daydrinking löst dann auch so das ein oder andere Hürdenproblem mit dem Fasching.
Ja, in Hechingen war es auch nicht verkleidet, da war nur ich verkleidet. Der Vorteil an meinem Kleidungsstil ist, man weiß nie, ist er verkleidet oder nicht. Bei Fasnet ist das echt ein Vorteil.
Dann, ich muss auch konkret sprechen, als Heching war das erste Mal, dass du nicht der schlecht angezogenste Mensch warst.
Okay. Ja, aber trotzdem immer spannend zu sehen, finde ich, mit welcher Leidenschaft manche Menschen diese fünfte Jahreszeit da feiern und was die da auch an Engagement reinstecken. Das finde ich schon immer sehr, sehr cool. Geld, ne?
Also was auch so. Ja. Bei uns gibt es ja wir haben ja all diese Holzmasken, diese Hexenmasken, das ganze Zeug. Also das ist halt, da ist ja jede Maske so ein handgestütztes Individuum und das kostet ja, weiß ich, 1000 Euro oder keine Ahnung, also richtig teuer das Zeug, ne?
Also bei uns ist das ja, also vereinzelte Gruppen laufen da natürlich so mit und bei uns ist ja eigentlich immer so sonntags in Bad Wimpfen der große Faschingsumzug und dann nochmal dienstags in Gundelsheim, so als Abschluss. Und das ist eigentlich schon auch immer, also so Bad Wimpfen, so in der Altstadt, da geht es dann schon so richtig auch nochmal zur Sache. Und das war auch dieses Jahr durchaus intensiv, sagen wir es mal so. Also wir haben Sonntagmorgen mit dem Weißwurstfrühstück gestartet und
für die Zuhörer, ja, die nicht wissen, wenn der Hannes intensiv sagt beim Feiern, dann heißt es, er war sturzbesoffen. Es war intensiv.
Hat auf jeden Fall gereicht.
Schön.
Und habt ihr dann, von dem her gesehen,
außer Berliner, macht ihr da irgendwie, also Berliner Pfannkuchen, Kreppel, Krapfen, wie auch immer, macht ihr irgendwas außer Berliner, so zum Fasching speziell?
Nee, also bei uns ist wirklich so, das ist, sind wir inzwischen da eher wieder zum Einfachen zurückgekehrt. Also wir machen so dieses Fastnachtsküchle, sage ich mal. Das ist ja einfach nur dieser Berliner Teig, naturgebacken. Bei uns dann gibt es Zimtzuckert, dann gibt es klassisch Quarkbällchen und wir hatten dieses Jahr zwei Sorten Dinkelberliner. Einmal klassisch mit Marmelade gefüllt und dann noch den Bini-Berliner, also so ein Bienenstich-Berliner. Das war so unser Programm. Und dann kamen eben diese Narrenkappen noch dazu. Und das ist eigentlich so bei uns, das läuft dann so nebenbei.
Schön, ja, bei uns ist es ähnlich. Bei uns gibt es ja die Fastnachtskirchle, heißt es dann. Ne? Selbe Spiel wahrscheinlich wie bei euch, die Fastnachtsküchlein, ähnliche Nummer. Zu Beginn der Fastenzeit hast du was überlegt? 40 Tage kein Alkohol?
Könnten wir angreifen, aber ich glaube, das kriegen wir wie oft nicht so richtig hin, weil wieder irgendwas dazwischen kommt und dann die Versuchung einfach zu groß ist.
Uns kommen jetzt diverse Messen und Veranstaltungen in den Weg, weil eigentlich würden wir ja noch diese Woche auf die Internorga reisen. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, müssten wir entweder schon da sein oder dann eben, ja, und das steht auch zur Debatte, auch aufgrund des Flugzeugstreiks nicht zu gehen. Und parallel sind wir eine Woche drauf ja spekulieren mit dem Gedanken, auf die Pro-Wein zu gehen, weil wir ohnehin in Düsseldorf sind und einen Vortrag halten. Und dann könnte man ja einen Tag früher anreisen.
Spätestens da geht's eh schief.
Gut, fairness halber, wenn du dir vornimmst, in der Fastenzeit abstinent, alkoholabstinent zu sein, solltest du vielleicht keine Messe aufsuchen, die Pro-Wein heißt. Ohne es tiefergehend zu hinterfragen. Ansonsten Vorsatz für die Fastenzeit? Kein Fleisch?
Nö, also Vorsatz, ich versuche wieder ein bisschen mehr auf meine Ernährung zu achten, wie ich das ja schon mal gemacht habe. Das funktioniert aktuell auch ganz gut. Zwischendrin gibt es so ein paar kleine Ausnahmen, aber du weißt ja, wie das läuft. Da muss man halt danach wieder ein paar Tage strenger achten. Aber das ist so ein bisschen mein Thema, wo ich jetzt wieder ein bisschen mein Augenmerk drauflegen werde.
Sehr schön.
Und mir fällt übrigens auch, was ist dein Shit of the Week?
Wenn ich so überlege, Shit of the Week, was ist denn diese Woche so richtig schief gelaufen? War gut. War eine gute Woche. Also ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass irgendwas schlecht war. Ich war am Samstagabend aus mit meinem guten Freund Martin Schimpf von der Schimpfbrauerei. War mal erst in Stuttgart. Ich habe ihm unseren Laden gezeigt. Und dann sind wir noch essen gegangen. Und dann haben wir wirklich zwei Veranstaltungen aufgesucht, bei uns in der Region wieder, in Metzingen und in Reutlingen, wo abends hätte volle Hütte sein sollen und Spaß. Und es war beides mal sehr gut gemacht, aber beides mal einfach leer. Das heißt, wir sind so von Location zu Location und haben uns dann am Schluss, und das ist eine lustige Story, und zwar in der Vorwoche sind wir sehr spontan nach Reutlingen ins Rodeo. Und das Rodeo ist so eine Disco, da ist einfach die Zeit stehen geblieben. Die hat auch nur ganz punktuell noch offen.
Ja, da hat auch einer deiner Mitarbeiter mir berichtet.
Ja, und der, genau, der war dabei. Und der Inhaber vom Rodeo, der müsste mittlerweile irgendwas zwischen 80 und 90 sein. Und der sitzt also immer noch in einer weißen Leinenhose und so einem lilanen Satinhemd mit Goldkettchen und gegelten Haaren, sitzt da noch an der Bar und zwitschert ein. Und die hat, wie gesagt, nicht immer offen. Auf jeden Fall war es ganz witzig und da habe ich den Dietmar kennengelernt. Ich weiß gar nicht, was Dietmar macht, ich weiß nicht, wie Dietmar weiter heißt, aber auf jeden Fall haben wir uns connected und haben uns irgendwie, wie das natürlich auch so mit mehreren Bier im Blut dann ist, auch sehr gut verstanden und waren uns in alle Punkte immer einig. Und die Dietmar haben wir dann also gestern ist ja nicht, weil dieser Podcast ja dann nicht mehr aus war, aber also an dem Abend, als wir dann aus waren mit Martin, haben wir den Dietmar wieder getroffen und sind dann noch spontan beim Dietmar daheim in der Küche versumpft. Also wir den nach Hause gebracht haben. Da hat er was getrunken. War ein netter Abend dann noch. Genau, aber also wenn es ein Shit wäre, wäre es ein privater und dann wäre es auch nur, dass in diesen beiden Läden jetzt leider nichts geboten war, was so wieder meine große Thematik oder das große Problem, das ich nicht verstehe, dass du einfach nicht mehr weißt, wo die angesagten Clubs sind. Also wir sind definitiv zu alt. Also ich, auf jeden Fall mal. Ich kann dir nicht mehr sagen, wo man hingeht, weil offensichtlich die Ideen, die ich habe, haben jetzt zweimalig nicht zum Erfolg geführt.
Hattest du also auch im Schreck schon mal bei dir unterwegs sind, gehen wir da nicht hin, wo du hin willst.
Ja, das kann sein, vielleicht echt. Nee, das Problem ist eigentlich immer, wir waren ja schon in Stuttgart. Also hättest ja auch in Stuttgart weggehen können. Und da gäbe es ja durchaus Läden, wo ich damit ziemlich sicher bin, weil der Laden noch nie leer erlebt habe, wo du hingehen könntest. Aber dann war halt so dieses Event in Reutlingen, in Metzingen, in der Motor World. Und das ist dann halt immer so, auch die Location sehr cool. Und es ist halt das Sympathische, es ist einfach nicht so weit nach Hause. Also wenn du nachts ein Taxi brauchst oder der Martin ist ja sogar noch gefahren, dann hast du halt dieses Thema mit Stuttgart Taxi raus und so, das ist ja alles immer stressig.
Ja, das aber ist ein großes Thema, klar.
Ja, aber ich bin wieder eines Besseren belehrt worden. Wenn du in Stuttgart bist, musst du in Stuttgart bleiben. Wir müssen uns mehr als Stuttgarter fühlen jetzt, als Stuttgarter Bäcker.
Ja. Also mein persönlicher Shit of the Week war ja dieser schreckliche Siedefettgestank vom Berliner Backen. Ist ja bei dir jetzt, durch das, dass dein Büro auf der anderen Straßenseite ist, vielleicht immer ganz so tangierend, aber bei uns kommst du halt einfach, wenn du von der Arbeit heimkommst, da riechst du einfach nur nach diesem Siedegebäck. Und da bin ich jetzt auch froh drum, dass das wieder mal hinter uns gebracht ist diese Saison. Also jetzt backen wir natürlich schon noch ein bisschen Berliner, aber es ist ja immer diese Hardcore-Zeit über Fasching, da durchdringt dieser Geruch das ganze Haus gefühlt.
Okay. Nee, das habe ich auch davor noch nie so empfunden bei uns. Also zum einen, klar, Bäckerei ist ein Tickel größer, ne? Das heißt ja, verteilt sich auch ein bisschen mehr und dann. Aber ich weiß, was du meinst, der Geruch ist durchaus unangenehm. Und wenn du früher, auch dann in der Zeit selber an der Fettpfanne standest und die Dinger gebacken hast, das hat ja durchaus, wie du sagst, so. Ja, da riechen die Klamotten, da riechen die Haare, da musst du immer gleich direkt danach duschen.
Ja, widerlich.
Naja. Wieso? Wir würden weiter switchen zum Rezept. Und zwar haben wir aufgrund dessen, dass der Mitarbeiter vom Hannes, aber das soll er euch eigentlich selber erzählen, seinen Urlaub gemacht hat, haben wir euch heute ein sehr besonderes Rezept mitgebracht.
Genau, und zwar hat der liebe Patrick, einer meiner Produktionsleiter, den lieben Benjamin Profander in Südtirol besucht und hat auch den Kontakt über uns zum Benny bekommen, damit er da mal ein bisschen bei uns reinschnuppern durfte in Brixen. Benny hat ja auch inzwischen eine neue Produktionsstätte und hat da meine Mitarbeiter wirklich alle Ecken gezeigt und alles erklärt. Und ich habe ein leckeres Profander-Hanfschüttelbrot bekommen, das jetzt sozusagen mein Gönn dir ist. Und ich hoffe, man hört das jetzt, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, das knackt ganz ordentlich. Ja, also Schüttelbrot für die, die es nicht kennen. Schüttelbrot ist im Prinzip ein Brot aus Südtirol, ist ein Trockenflachgebäck, heißt das korrekt. Ist also wie so eine Art Knäckebrot aus Südtirol. Das ist meistens oder ist eigentlich immer rund. Und man macht ja einen sehr, sehr weichen Teig. Hannes soll jetzt gleich das Rezept noch durchschießen. Macht einen sehr, sehr weichen Teig, lässt dann diesen lange gehen, portioniert den, lässt den nochmal gehen und dann nimmt man quasi den Teig auf ein rundes, sehr dünnes Brett. Und dann gibt es so eine spezielle Dreh- und Schütteltechnik, müsste man sagen, bei der der Teig quasi immer auf dem Brett aufschlägt. Also man wirft den Teig quasi so hoch und dreht das Brett nebenher. Und wenn der Teig dann auf dem Brett aufschlägt, dann wird er quasi immer, immer größer. Ja, weil der immer so weich ist und auch das Roggenmehl, ja, aus dem der gemacht ist, auch dann eben gar kein bindendes Gluten aufgebaut hat oder kein Klebernetz aufgebaut hat. Und dann wird das im Prinzip, je länger man das schüttelt, wird es immer dünner und brüchiger. Und dann wird es gebacken und dann wahrscheinlich auch, also wir haben es damals zweimal gebacken, immer und getrocknet. Genau, und dann ist es so ein quasi ein Wegebrot, welches man hat nehmen können, um quasi so einen Almauftrieb zu bewerkstelligen und dann auch auf der Hütte sich lange mit so diesem trocken Flachgebäck zu versorgen, weil es eben haltbar ist. Ne? Und gerade eine Kombination mit so einem Bergkäse oder so einem Südtiroler Speck kann ein Schüttelbrot schon sehr lecker sein, aber es ist natürlich schon eine ganz besondere Sorte Brot. Also nicht, ja, einfach weil, wenn ich auf Knäckebrot stehe, brauchst du auch kein Schüttelbrot machen. Und es ist übrigens auch sehr stark gewürzt. Aber vielleicht, Hannes, magst du was zum Rezept dann sagen?
Ja, also auf jeden Fall muss ich mal eins vorweg sagen. Das Schüttelbrot ist ausgezeichnet. Also schmeckt wirklich hervorragend. Ich lese jetzt einfach mal kurz auf der Rückseite ab, was denn der Benny auf seinen Zutaten da angibt. Und zwar hat er hier ein Roggenmehl drin, ein Typo 0 Mehl, ein Dinkelvollkommen, Dinkelmehl, ein helles, Hanfsamen, Steinsalz, Biohefe, Gewürze, Fenchelkümmel, Anis, Koriander, Brotklee. Und da muss ich wirklich sagen, die Gewürznote ist hervorragend abgestimmt. Ein Hauch vom Brotklee, der da hinten raus schön zur Geltung kommt, und auch die dominanten Gewürze sind wirklich schön dosiert, sodass es auch das Aroma vom, ja, letztendlich von dem Brotteig auch zur Geltung kommt. Und ich habe mir jetzt auch nochmal von Patrick versichern lassen, nachdem er 2 Stunden da mit geschüttelt hat sozusagen, das Geheimnis beim Schüttelbrot ist nicht die Holzplatte oder diese Holzscheibe nach oben zu bewegen, sondern eben nach unten wegzuziehen, sodass der Teig eben immer wieder auf dieses Brett fällt und man ihn eben nicht nach oben wirft. Und wir haben für euch ein Rezept vorbereitet, das wir euch natürlich wie immer in die Shownotes packen werden. Und zwar haben wir hier jetzt natürlich mal mit den typischen deutschen Mehlen gearbeitet, weil dieses spezielle Roggenmehl, was in Südtirol eben verwendet wird, um genau Schüttelbrot herzustellen. Und das kommen wir jetzt eben nicht so schön ran. Aber wir verwenden im Prinzip unser normales L50 Roggenmehl, einen feinen Roggenvollkornschrot, ein 550 Weizenmehl, etwas Hefe, Salz, und als Gewürze haben wir jetzt Fenchel, Kümmel und Brotklee im Einsatz. Zu den Gewürzen gibt es vielleicht auch nochmal einen kleinen Tipp von uns. Wir empfehlen gerade Kümmel, Fenchel gerne auch im Ganzen etwas anzurösten und dann frisch zu mörsern, um das Aroma und die ätherischen Öle da einfach im Gebäck besser zu verteilen. Und dann ist es eben so, dass wir natürlich auch noch einen kleinen Sauerteig im Einsatz haben und kneten aus diesem ganzen Teig dann oder aus den ganzen Zutaten einen sehr, sehr weichen Roggenteig. Und der, ja, da dürft ihr euch wirklich nicht täuschen lassen. Der wirkt am Anfang so, als ob er, ja, im Prinzip man ihn löffeln könnte, mehr oder weniger. Und genauso soll er auch sein. Ganz wichtig beim Schüttelbrot ist die Teigtemperatur, dass eben dieser sehr, sehr weiche, ja, sehr klebrige Roggenteig durch die Verquellungsphase verarbeitungsfähig wird. Dann wird das Ganze portioniert auf ein Leinentuch, entsprechend rund abgesetzt und eine entsprechende Teigruhe verabreicht, damit der Teig schön anfängt zu fließen und dann eben durch diese, ja, schlagende oder, ja, Schüttelbewegung versuchen wir. Bitte?
Klatschende Bewegung ist es. Also
klatschende Bewegung versuchen wir, eine runde, schallplattenartige Teigform zu erzeugen und backen das Ganze dann recht heiß am Anfang ab, um es dann im Nachgang entsprechend zu trocknen. Also ihr dürft auch bei der Aufarbeitung da reichlich Mehl nehmen oder auch gerne ein bisschen einen Roggenschrot. Das ist arttypisch und charakterlich hervorragend. Und dann habt ihr ein wunderbares Südtiroler Schüttelbrot und wir wünschen euch viel Erfolg beim Nachbacken.
Ja, tolles Rezept. Ich habe das bei mir in der Bäckerei auch mal gemacht. Meine Bäcker haben das allerdings als Höchststrafe empfunden, weil das Handschütteln, glaube ich, wenn du es nicht gelernt hast und nicht routiniert drin bist, natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist. Also es ist schon nicht ohne.
Vor allen Dingen verstehen deine Bäcker auch was anderes drunter, wenn du sagst, ihr müsst schütteln.
Ja, danke für den Flachwitz, Johannes, den haben wir gebraucht doch. Ja, während du dir dein Schüttelbrot gönnst, hat Dani mir eine kleine Rillo ausgegeben. Das heißt, wir rauchen hier gerade noch eine Davidoff Signature Exquisitors nebenher. Und ja, die räumliche Trennung fällt mir manchmal schwer bei unserem Gönndier. Das bedauere ich sehr, ja, dass wir nicht gleich hier essen oder probieren oder genießen können.
Ich könnte dir ja das Schüttelbrot schicken.
Aber?
Wenn ja, du würde, so weiter kaufst, ja, sag ich mal, die Haltbarkeit würde es ja mit sich bringen.
Ja, das ist wohl wahr. Und flach genug wäre es auch für den Briefkasten.
Stimmt, ja.
So, ja, Johannes, wir hatten noch ein besonderes Erlebnis letzte Woche. Und zwar hatten wir ja das SWR bei uns im Haus, in unserer Backstube in Stuttgart. Und die haben uns mit einem besonderen Projekt begleitet oder darüber berichtet. Ganz müssen genau. Auch schon in den Shownotes gepostet worden sein. Direkt auch dringend nachschauen. Aber würde ich jetzt ganz kurz noch erklären wollen, worum es da inhaltlich geht. Weil Johannes und ich haben ein sehr besonderes Projekt gemacht, und zwar einen Sauerteig-Staffellauf. Und Johannes wird euch gleich ein bisschen was dazu erzählen, und ich möchte gleich auch noch ein Teasering bringen, und zwar, es wird eine zweite Auflage geben, weil das jetzt so cool war und so viele Freunde von uns mitgemacht haben, dass wir auch gleich mal anteasern wollen. Wir geben einen Staffellauf Runde 2.
Genau, und die Idee, wie ihr ja alle, oder wie ihr ja alle wisst, anders angefangen ist es ja so, dass wir in Stuttgart den ersten Sauerteig-Tresor haben. In Deutschland, in dem eben sich Sauerteigkulturen befinden, die unsere Kunden kaufen können. Und hier haben wir einen Weizensauerteig, einen Roggendinkel, eine Madre, einen Emmer Vollkorn-Sauerteig. Und wir wollten natürlich auch noch etwas ganz Besonderes anbieten. Ich muss sicher drinnen was trinken, weil ich irgendwie was Trockenes habe. Ja, und wir wollten noch etwas ganz Besonderes anbieten, und da kam eben uns die Idee, eine Sauerteigkultur vom Jörg und von mir, die wir eben aus einer spontanen Gärung gezogen haben, auf eine Sauerteigreise zu schicken. Das heißt, wir haben unsere guten Freunde aus dem Bäckerhandwerk, gewisse Berühmtheiten aus dem Bäckerhandwerk, besonders gute und erfolgreiche Bäcker, die wir gut kennen, kontaktiert und habe sie darum gebeten, eben unsere Sauerteigkultur, wenn sie bei ihnen ankommt, entsprechend mit ihren Sauerteigkulturen zu vermischen oder eben ihren besonderen eigenen Mehlen weiterzufüttern, um eben eine, ja, einzigartige Sauerteigkultur zu schaffen, die eben, ja, alle Besonderheiten und alle ja, Aromen des deutschen Bäckerhandelwerkes mehr oder weniger vereint. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben den Sauerteig teilweise selber ein Stück weit durch die Republik gefahren, waren in Weinheim bei Michael Kress, der Peter Kapp hat mitgewirkt, Axel Schmidt war dabei, sind dann in den Osten hochgegangen zum Alex Schellenberger, zum Stefan Richter, René Krause. Also wir haben eine Reihe von namhaften Bäckern besucht und haben sie teilhaben lassen an unserem Staffellauf und müssen, so wie der Jörg jetzt gesagt hat, quasi die Runde 2 einläuten, weil da einfach ein großes Interesse ist, eben diese ganz besondere und einzigartige Sauerteigkultur durch die Republik wandern zu lassen.
Ja, wir haben gesagt, wir machen jetzt auch noch ein bisschen Ausland dazu. Also wir haben auch schon Leute von unserer Idee begeistert, die wir jetzt gar nicht besuchen konnten, weil wir das ja alles auch ein bisschen getimed hatten mit der Eröffnung, mit der Einführung des Brotes und so. Das war jetzt alles dann, die Reise war dann doch oft ja, zeitaufwendig. Und jetzt haben wir ja noch tolle Kollegen in Österreich, in der Schweiz, die wir gerne hätten. Wir haben einen Freund aus Dubai, der sich schon beteiligt hat am zweiten Sauerteig.
Die kann hier auch reinwirken mit seinem Schüttelbrot sauer.
Genau, nach Südtirol. Also, das wird eine coole Nummer, und vielleicht kriegen wir sogar irgendwie eine gemeinsame witzige Aktion hin. Das wäre mal schon ein Highlight. Also freuen wir uns sehr. Auch nochmal vielen Dank an alle, die bis jetzt mitgemacht haben und alle, die ihre Bereitschaft
haben. Habe ich noch vergessen. Der Patrick Zimmer, Johannes Dackweiler, oder?
Ja, waren schon einige. Aber wie gesagt, freuen wir uns auch, wenn es die Runde 2 geben wird und wenn wir es dann noch größer machen können. Wie gesagt, jetzt war es einfach ein Zeitthema, dass wir es nicht mehr noch umfangreicher gestalten konnten. Aber spannende Idee, wurde auch gut angenommen vom SWR, hat uns sehr gefreut.
Und wir müssen auch sagen, wir verpacken ja aktuell diesen Sauerteig. Wir züchten den ja weiter und verbacken den in unserem Artisan-Bread in Stuttgart. Und also ich bin da schon aktuell nach wie vor echt richtig begeistert von dem Ergebnis. Also ich kann das jedem nur ans Herz legen. Kommt mal bei uns in Stuttgart vorbei und kauft euch das Staffellauf Artisan Sauerteigbrot. Es lohnt sich.
Das Brot mit dem sperrigen Namen. Okay.
Der ja, Name, der auf kein Preisschild dieser Welt passt.
Ja, das haben wir übrigens auch rausgefunden. Ich habe jetzt die Uhr schon vor Augen und sehe, ich weiß gar nicht, wo die Zeit wieder hin ist, aber wir haben uns ein bisschen verbabbelt. Wir haben schon richtig Zeit auf dem Tacho. Ja, von daher würde ich switchen zu unserer letzten Kategorie, den allseits beliebten 5 schnellen Fragen, die nur 3 Stück sind. Und deswegen auch die Frage an den Daniel. Daniel, wie sieht's aus? Bist du am Start? Funktioniert das Mikrofon?
Ja, und mir ist es eigentlich egal, an wen ich die Frage heute stelle. Von dem her, wie sieht's bei euch aus?
Ja, dann leg doch du mal los.
Also, dann frage ich den Hannes. Brauchst du Liebe oder bist du der Stressmacher, wenn du betrunken bist? Und ich kenne die Antwort sowohl bei dir als auch beim Jörg.
Ich brauche Liebe. Ich fordere die auch immer ein und der Jörg weiß genau, welchen Satz ich immer in ihn richte.
Ja, also Johannes hat schon sehr oft, ich liebe dich, zu mir gesagt. Aber meistens, wenn du so spät abends oder früh morgens. Sehr gut.
Also ich kann es definitiv bestätigen. Also Jörg wird sehr verspust. Und beim Hannes ist das so ein Progress. Also er fängt an mit Stress und von Stress geht es dann immer, immer mehr zur Liebe über.
Na gut, nach Berlin wäre ich jetzt fast bei Jörg auch, dass er eher der stressige Typ ist.
Das ist nicht der stressige. Nee, also und vor allem Daniel, die Aussage überhaupt gar nicht wahr. Du wolltest du wissen, dass ich schmusig werde, dann immer wieder zusammen trinken gehen, erlebst du das Ende vom Abend nicht. Also
das kann ich aber auch bestätigen, ja. Also fairerweise, ich konnte meine Liebe dem Daniel noch nie gestehen, weil bis ich dieses Stadium erreicht habe, dass ich die Liebe ausspreche, war der Daniel schon lange im Bett.
Ja, gib mal Feuerzeug.
Oh, warte, das ist leer.
Die Streichhölzer tun es auch.
Die sind auch leer.
Also, in dem Fall weiter im Text. Dann müsstest du mich jetzt fragen, weil der Daniel muss mir kurz ein Feuerzeug besorgen.
Ja, danke. Ja, aber, okay, also.
Oder war das für eine Frage für den Dani?
Ihr müsst auf jeden Fall gucken, also ich erhalte jetzt gerade wieder, wenn der Daniel sein Mikro so zu dir hingedreht hat. Ich weiß, ob man das nachher in der Aufnahme hört, aber ich gebe einfach mal die Info durch. Nee, du, mir ist egal, an wen ich die Frage stelle.
Also.
Okay. Welches menschliche Körperteil fändest du am leckersten, wenn du ein Kannibale wärst?
Welches menschliche Körperteil? Okay, also ich versuche mal jetzt wirklich nicht blöd zu machen, sondern ein bisschen.
Ich kann deine riechen.
Ich versuche es mal ein bisschen analytisch zu machen. Also so, wenn man geschlechterspezifische Teile ausklammern, einfach, dass es hier neutral auch bleibt, glaube ich.
Genderst
dass
du,
so,
oder was?
Was?
Genderst du?
Nein, aber ich versuche einfach mal, dass es ein Stück eines Menschen in beiden Varianten gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass so langzeitgeschmorte Menschenbäckchen in so einer Rotweinschü. Aber ich würd gucken, dass es dann eher so ein durchwachsenes Fleisch. Also es muss schon ein fetter Typ sein. So richtig schön auch. Ja, und dann ist so eine Rotweinschü. Könnt ihr mir vorstellen. Also wenn hier so Kannibale wäre, glaube ich, das so das Ding.
Die Frage ist halt, welche Bäckchen? Der Mensch hat ja 2.
Die im Gesicht.
Ah, okay, gut.
Die habe ich gemeint. Aber okay. Berechtigte Frage.
Ja, berechtigte Frage.
Okay, lustig, ich habe auch eine Essensfrage für Daniel, aber die ist nicht ganz so creepy wie deine. Daniel, was ist denn dein Lieblings-Appetizer?
Alles, was Curry hat. Tatsächlich. Ja. Curry-Soße, Hühnchen mit Curry, Marmelade. Und am besten, das geht tatsächlich so ein bisschen in die Thai-Richtung. Also auch gerne was mit Erdnüsschen und so. Erdnuss-Curry, damit heizt du bei mir meinen Appetit erst so richtig an.
War schon mal in Frankfurt, nach dem harten Nacht diese thailändische Kokosnuss mit Tom Kha Gai da gegessen haben, die so irre scharf war, dass er so aus allen Poren alles rausgedrückt hat.
Die war aber lecker.
Ich muss die Frage als Ergänzungsfrage stellen. Bist du jemand, der für den es okay ist, wenn Freund, Freundin, Partner, irgendwas, wenn du so Food shares und jemand auch mal in deinem Teller rumstochert, oder sagst du, okay, ist meine Portion, Finger weg?
Kommt drauf an, wer. Bei meiner Frau bin ich da rigoros, ist meine Portion, weil die sagt immer, darf ich einmal beißen, und dann ist aber 80% von egal, was sie reinbeißt, vom Essen weg. So mit der Pizza darf ich auch mal beißen, zack und weg. Also
sei kommt froh, drauf dass an. Sie keine Kannibalin ist. Lass es einfach mal so im Raum stehen, okay?
Aber ansonsten, ich bin ja auch immer sehr neugierig, und ich weiß, in guten Restaurants gehört es sich eigentlich nicht, im Nachbarteller rumzugabeln. Aber manchmal bereue ich es dann auch, weil du dir echt auch zum Teil dein Geschmack kaputt machst, wenn du dir dann so ein anderes Essen reinziehst.
Ja. Das Problem ist immer, ich finde auch, ich mag Essen so sehr, dass ich diese Abwechslung total toll finde. Also wenn du sagst, wie es ist, wie soll man, wie du so, wenn du so Messe oder spanische kleine Gerichte. Tapas. Ist halt echt große Hilfe.
Tapas.
Ich finde es schon auch gut, wenn du so auf dem Tisch stehen hast und machst so Sharing. Ich finde es cool, weil du einfach viele verschiedene Dinge essen und probieren kannst und so. Ne? Von daher gesehen, ich finde es lecker, das so zu machen. Umgekehrt finde ich immer ganz schlimm, wenn du in einem Restaurant bist, bestellst irgendeine Platte, auf der alles drauf ist. Weißt du, so schwäbische Platte mit Moldasch und Roschbrote und Cashbettel, also weißt du, alles drauf. Ich finde immer, das ist so schwierig, dass das alles auch gut ist dann, ne, in dem Augenblick. Mhm. Schwierige Nummer. Naja,
ja. Also. Ich will nur eins in den Raum noch werfen. Ja, ich stehe auf Erdnüsschen. Alter, Schneider. Hey, mach dir bitte Gedanken. Ja, das hören hier ein Haufen Leute, was du hier von dir gibst.
Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ehrlich.
Ich weiß gar nicht. Daniel hat gesagt, er steht auf alles, was so wie Erdnüsschen.
Oh, da gibt's auch eine ganz, ganz schlimme Geschichte dazu. Die haben wir hier leider nicht erzählt. Somit sind wir auch am Ende der heutigen, sehr für mich sehr gefühlt sehr kurzweiligen Folge, mein lieber Freund.
Das stimmt, ja.
Sehr genossen, dich hier aus der Distanz zu hören und zu sehen. Dani werden hier und ich werden noch gemütlich hier den Rillo zu Ende rauchen. Und ich wollte noch irgendwas anteasern. Mir fällt es nicht mehr ein.
Ja, gut, ich denke, liebe Hörer.
Ich wollte die Sonderfolge anteasern.
Oh, jetzt kommt die Sonderfolge.
Ja, das ist gut. Pass auf. Und zwar, da muss man ganz kurz noch ein bisschen erzählen. Nachdem wir in der letzten Folge meinen ehemaligen Mitarbeiter, unseren jetzigen Mitarbeiter, den Lubi, in die Pfanne gehauen haben, weil er hat versucht, die Creme Brûlée Berliner mit Salz zu karamellisieren.
Ah, stimmt, ja.
Haben der Lubi und sein Bäckermeisterkollege Dominik, also sind die beiden Jungs, die in Stuttgart den Laden schmeißen und rocken, beschlossen, es wird demnächst, vielleicht nicht die nächste Folge, aber demnächst wird es eine Wildbakers-Sonderfolge geben, die nackte Wahrheit über die Wildbakers, und die machen die zwei Jungs und dürfen so richtig hier beim Dani im Studio völlig über uns herziehen.
Okay, das ist eine gute Idee. Das dürfen sie machen. Ja, können wir das bitte noch so lange machen? Innerhalb der Probezeit? Können wir das noch machen?
Genau, also freue dich auf diese Sonderfolge. Kommt demnächst.
Wir könnten noch so als Idee auch noch einen Telefonjoker mit reinnehmen. Keine Ahnung, Leute, die euch kennen und nicht mögen, können anrufen und dürfen dann live mitmachen. Keine Ahnung.
Der Podcast geht nur eine halbe Stunde. Wie soll das funktionieren?
Und Daniel, ich weiß, es ist für dich eine ungewohnte Situation, aber uns mögen alle. So,
ja, also mit
damit würde ich sagen, oder? Schließen wir jetzt ab.
Ja, Johannes macht die Abbot.
Meine lieben Zuhörer da draußen, das war eine weitere Folge von den lieben Wildbakers mit unserem heißgeliebten Podcast Weich rein, hart raus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und auf Wiedersehen, euer Johannes.
Korrekterweise wieder hören. Wir haben uns in